Heute bei Coaching Inspiration geht es um Neuroleadership und das Scarf-Modell von David Rock. Marian wird uns in die 5 Säulen dieses Modells einführen und am Ende auch mit konkreten Coaching-Tool-Fragen zeigen, wie wir es anwenden können. Coaching Inspiration, der Podcast.
Mit Anja,
Marian
und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. Heute geht es um das Thema Neuroleadership und das Scarf-Modell von David Rock. Und von David Rock haben wir auch unser heutiges inspirierendes Zitat, was da lautet: Manchmal kann es ausreichen, ein Problem auf einen kurzen Satz zu reduzieren, um eine Erkenntnis für sich zu erlangen. Ja, lieber Marian, heute geht's ja um David Rock und das Scarf-Modell. Kannst du uns am Anfang mal grob einordnen, was das Scarf-Modell genau ist?
Das Scarf-Modell kannst du dir als Rahmenwerk vorstellen, was aus der Richtung Neuroleadership kommt, das von David Rock entwickelt worden ist. Und das Scarf-Modell ist ein Modell, was auf den Arealen basiert, die bei uns im Gehirn aktiviert werden, wenn wir Belohnung oder Bedrohung empfinden. Und dadurch, dass ich ganz gezielt diese 5 Faktoren, das ist das Scarf-Modell, dass ich die ansteuern kann, kann ich sozusagen auch meine Reaktion und mein Verhalten beeinflussen. Und das wird im Neuroleadership dann beispielsweise dazu eingesetzt, Veränderungen zu bewirken, ob das im Unternehmenskontext ist oder auch für dich als einzelne Person.
Sehr spannend. Aber bevor wir auf diese 5 Säulen nochmal genauer eingehen, kannst du uns einmal kurz sagen, wer David Rock genau ist?
David Rock ist ein Unternehmensberater und der hat angefangen im Coaching und hat dann immer wieder gemerkt, dass sein Coaching noch effizienter sein könnte und hat sich die Frage gestellt, wie er das hinbekommen kann. Entscheidend war für ihn dann dieser neurowissenschaftliche Schwerpunkt. Er hat auch einen Doktor gemacht und hat das sozusagen sich da richtig vertieft, hat sich da reingearbeitet, um am Ende dann wirklich ein Modell zu entwickeln, was das Gehirn und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit ins Change Management bringt und damit auch wirklich Veränderungen ermöglicht. Ob das jetzt im Coaching ist oder für große Organisationen.
Und welche 5 Säulen sind es denn genau in dem SCARF-Modell?
Also SCARF-Modell, das ist ein Akronym und das Ganze ist sozusagen ein englisches Akronym. Ich übersetze das Ganze jetzt auf Deutsch. Das heißt, wir fangen an mit Status, dann kommt die Sicherheit, Autonomie, sozialer Bezug und Fairness. Und ganz wichtig bei diesen Säulen ist zu verstehen, dass es sich um Bedürfnisse handelt. Und wenn diese Bedürfnisse beeinflusst werden, angegriffen werden oder sonst irgendwie nicht ganz da sind, dann ist das für uns ein Problem, weil unser Gehirn sehr stark darauf reagiert. Ganz einfaches Beispiel: Wenn unser Status angegriffen wird, dann löst es bei uns eine Bedrohungsreaktion aus. Und wir haben sozusagen Einbuße, was unser Wohlbefinden und auch unsere Performance angeht.
Und jetzt hast du schon mit Status angefangen. Super spannend auch, ne? Können wir die einzeln nochmal langsam durchgehen und einfach, dass du nochmal sagst, okay, was ist das genau, damit wir es gut nachvollziehen können? Und vielleicht auch noch, wie kann ich das jeweils beeinflussen?
Bei dem Status kannst du dir so vorstellen, dass es um deine Position in der sozialen Hierarchie geht. Das heißt, wir sind alle in sozialen Netzwerken, in sozialen Gebilden unterwegs und Status heißt jetzt, wo bin ich relativ gesehen in dieser Hierarchie? Und diese relative Bedeutsamkeit ist dann natürlich auch wichtig, damit ich mich gut fühle. Und man könnte jetzt denken, okay, das heißt ja sozialer Vergleich, ich will mich vielleicht gar nicht so mit meinen Freunden vergleichen. Wie genau kann man das denn sonst beeinflussen? Und da hat David Rock auch herausgefunden, es geht nicht lediglich darum, dass du in Wettkampf mit anderen gehst, sondern du kannst diesen sozialen Vergleich, dieses Bessersein als andere auch auf dich selbst beziehen und auf vorherige Versionen von dir beziehen. Das fand ich ganz schön, als ich es gelesen habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht wie verrückt sagen, ich bin besser als du, ich bin besser als du, sondern ich kann auch die eigene Entwicklung in den Vordergrund stellen. Und wichtig ist da aber immer wieder diese relative Bedeutsamkeit für mich. Das heißt, bin ich heute ein Stück weiter als gestern? Wo genau ordne ich mich in dieser sozialen Hierarchie ein? Das sorgt dafür, dass unser Bedürfnis nach Status erfüllt wird und damit können wir es auch beeinflussen. Und ganz spannend ist auch, man könnte ja jetzt sagen vielleicht, ja, Status, das interessiert mich alles nicht so, war auch so ein bisschen meine erste Reaktion, wo ich gedacht habe, Status ist so ein bisschen, ja, vielleicht denkt man auch direkt an Macht und andere vielleicht so ein bisschen zu beeinflussen. Das ist insofern aber gar nicht gemeint, dass es geht wirklich um Bedürfnis von uns. Und das Bedürfnis, wenn das nicht erfüllt ist, also wenn wir keine relative Bedeutsamkeit haben, von allen ignoriert werden und gar nichts bewirken können, das löst bei uns eine Bedrohungsreaktion im Gehirn aus. Und wenn diese Bedrohungsreaktion ausgelöst wird, beispielsweise weil Personen unseren Status angreifen, uns nicht respektieren, dann werden Areale im Gehirn aktiviert, die auch bei physischen Schmerzen aktiviert werden. Und das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, gerade auch wenn man sich in einer Umgebung aufhält, wo es einem nicht so gut geht, könnte das eine der Möglichkeiten sein, um dagegen zu steuern und was zu verändern.
Also was ich da raushöre, ist, dass Status ja dann wirklich als Bedürfnis im Gehirn auch repräsentiert gesehen werden kann, ja. Könntest du noch mal ein bisschen reingehen, wie man dieses Bedürfnis denn konkret auch befriedigen kann? Vielleicht hast du da die ein oder andere Idee.
Ich habe da was mitgebracht von David Rock. Und er sagt, dieses Bedürfnis kann gestillt werden, wenn wir uns entwickeln und für diese Entwicklung, dieses Lernen, sich verbessern, von anderen gewertschätzt werden. Weil das ist dann wieder diese soziale Bedeutsamkeit und das bringt uns dann wieder nach vorne. Also ganz konkret, das könnte zum Beispiel bei Führungskräften könnte es sein, es gibt ja Feedbackgespräche, es gibt Mitarbeitergespräche und wenn da nochmal der Fokus auf die Entwicklung gelegt wird, auf das, was die Mitarbeitenden gelernt haben, das löst bei mir das Bedürfnis nach Status aus oder stillt dieses Bedürfnis und es wird dann im Gehirn, wird dann ein Areal aktiviert, was mein Dopaminlevel erhöht und die Konsequenz von dem Ganzen ist laut David Rock, dass sich meine Gesundheit und Langlebigkeit auch mit diesem Status irgendwo verbindet. Also es gibt da eine Korrelation, es gibt einen Zusammenhang und dementsprechend ist es wirklich ein wichtiges Bedürfnis, genau wie du gesagt hast.
Und Dopamin ist ja auch wieder sehr wichtig für unsere Motivation, gerade im Arbeitskontext, ja, damit wir unsere Leistung auch gut erbringen können, uns dabei auch noch wohlfühlen, sind die Dopaminlevel natürlich essentiell. Und wenn man da als Führungskraft für sorgen kann, dass die höher sind im Team, dann hat man auf jeden Fall aus meiner Sicht einiges richtig gemacht. Okay, dann lass uns doch mal in die nächste Säule reinschauen.
Gerne. Dann machen wir weiter mit Sicherheit. Und Sicherheit kannst du dir so vorstellen, dass es um Gewissheit geht, um mögliche Gewissheit für die Zukunft. Das heißt, wenn ich jetzt arbeite und es gibt irgendwie einen Veränderungsprozess, ich weiß nicht genau, habe ich meinen Job noch, habe ich meinen Job vielleicht nicht mehr, dann löst auch das eine Bedrohungsreaktion aus. Und diese Bedrohungsreaktion, die sorgt dafür, dass meine Aufmerksamkeit von meinem Ziel und von meinem Performance-Ziel, dass sie abweicht. Und schon dieser kleine Fehler, diese kleine Ungewissheit sorgt dafür, dass ich nicht in mein volles Potenzial komme. Und dementsprechend kann man sich das auch so ein bisschen wie das Konstrukt der psychologischen Sicherheit vorstellen. Mhm. Also, dass wir uns geborgen fühlen wollen. Wir wollen möglichst wissen, was auf uns zukommt. Wir möchten da natürlich auch Transparenz. Und was sie auch da herausgefunden haben, es ist sehr viel besser, wenn Führungskräfte offen und ehrlich sagen, wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Sobald wir mehr wissen, informieren wir euch, als wenn gar nichts gesagt wird und die Leute im Dunkeln gelassen werden. Und dadurch dann diese Unsicherheit, diese Ungewissheit entsteht, die dann wiederum die Bedrohungsreaktion im Gehirn auslöst.
Ja, diese Psychological Safety, wie es auf Englisch ja schon heißt, ne, die ist ja auch sehr gut erforscht. Ne? Da habe ich viel auch von Amy Edmondson gelesen. Also das ist ja wirklich essentiell zu gucken, dass man für das Team in der Organisation die Umgebung schafft, ja, und die Kultur schafft, damit diese psychologische Sicherheit auch am Arbeitsplatz sehr, sehr stark vorhanden ist, ja, und da auch proaktiv reinzugehen. Ne? Sehr, sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Und das, was ich auch ganz spannend fand, war, dass allein schon das Gefühl, dass wir sicher sind, einfach diese Gewissheit, das löst bei uns schon eine Belohnungsreaktion aus. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin hier sicher, ich muss mir keine Sorgen machen, dann gibt mir das auch wieder eine Belohnung, gibt mir das wieder ein bisschen Dopamin und dementsprechend kann ich in mein volles Potenzial kommen und kann mich sozusagen auf meine Ziele, auf meine Arbeitsaufgaben fokussieren. Und wenn ich das nämlich nicht habe, das hatte ich eben auch schon angesprochen, dann fehlen mir diese Ressourcen, um wirklich 100% geben zu können. Und dementsprechend ist das so wichtig. Schaut man sich zum Beispiel auch die großen Konzerne an. Ich habe da ein schönes Beispiel von Adam Grant, der hat das erzählt, von Google an. Die legen unglaublichen Fokus auf psychologische Sicherheit. Das heißt, es ist total okay, einen Fehler zu machen. Es ist auch mal okay, nicht perfekt zu sein. Und es kann auch mal sein, dass man sich vielleicht nicht so wohl fühlt und dass man das dann offen ansprechen kann und sich einfach sicher fühlt. Weil das ist entscheidend für gute Leistungsfähigkeit und gleichzeitig für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden.
Ja, und man kann es ja auch wieder biologisch erklären, wie du schon sagst, ne, mit den ganzen Neurotransmittern. Wir haben auch Cortisol auf der anderen Seite, ja, das Angsthormon am Ende oder der Angstneurotransmitter. Wenn die Level dann hochgehen, wenn ich mich nicht sicher fühle, dann ist das Ganze gehemmt. Die ganze Produktivität ist gehemmt. Ja? Und der Gegenspieler von Cortisol, also DHEA, wie es so schön heißt, das ist eins der Wachstumshormone. Und wenn uns das fehlt, weil es dauerhaft unterdrückt wird, weil die Balance zwischen Cortisol und DHEA nicht stimmt, dann können wir nicht in Flow-Zustände kommen, dann können wir nicht in das Wachstum, in die höhere Performance kommen. Deshalb ist es so wichtig, aus meiner Sicht auch.
Ja. Ja.
Dann haben wir die dritte Säule.
Dann die dritte Säule, Autonomie. Und das ist dieses Bedürfnis, das wir selber gestalten wollen. Wir wollen selber sozusagen irgendwo die Kontrolle haben. Das heißt, wir können es gar nicht leiden, wenn jemand so ein Mikromanager ist und sagt, du musst das so machen und so und so und so. Sondern da ist wirklich das Bedürfnis, dass wir selber so machen dürfen, wie wir es für richtig erachten, in dem Rahmen natürlich, den wir zur Verfügung haben. Und letztendlich auch eigene Entscheidungen treffen dürfen. Das ist das, dieses Bedürfnis nach Autonomie.
Das bringt mich gerade zu dem Gedanken, wie ist denn eigentlich die Konsequenz, wenn diese Autonomie fehlt und nicht vorhanden ist?
Die Konsequenz ist, dass ich selber nicht das Gefühl habe, Herr meiner eigenen Lage zu sein. Und das ist ein unglaublich stressendes Gefühl. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, dass wenn du am Arbeiten bist und du hast die ganze Zeit dieses nagende Gefühl, dass du eigentlich gar nicht selber entscheiden darfst und dass du eigentlich gar nicht richtig in deiner eigenen Kraft bist, sondern immer irgendwie Angst hast und du weißt nicht genau, ob du das wirklich beeinflussen kannst, das stresst dich und das macht dich unzufrieden. Es kann auch die Angstzustände erhöhen, weil du eben nicht die Wahlmöglichkeiten hast. Also es gibt da eine schöne Untersuchung, dass wenn Leute selber die Kontrolle haben, also nur den Glauben daran haben, die Kontrolle zu haben, es reicht der Glaube, dann kann sich auch schon die Angst reduzieren, weil sozusagen dann wieder das Bedürfnis nach Autonomie hergestellt ist.
Das bringt mich natürlich wieder zu der Frage, hast du auch hier konkrete Ideen, wie man diese Kultur der Autonomie auch nochmal optimieren und beeinflussen kann?
Habe ich auch was mitgebracht? Also das, was hier vorgeschlagen wird von David Rock, ist zum Beispiel, dass man die Arbeitszeiten freigestaltet, dass man gleichzeitig sowas wie Homeoffice anbietet, dass man einfach die Mitarbeitenden in den Vordergrund stellt und schaut, okay, was braucht ihr, damit ihr euch möglichst autonom fühlt? Was braucht ihr, um eigene Entscheidungen zu treffen? Und letzten Endes geht es dabei natürlich um Vertrauen. Gerade im beruflichen Kontext vertrauen wir unseren Mitarbeitenden, geben wir ihnen die Möglichkeiten, die sie sich wünschen, geben wir ihnen ja, die Wirkungsmacht, selber aktiv zu werden und dafür auch Verantwortung zu übernehmen.
Ja, Verantwortung und Vertrauen. Ne? Zwei ganz, ganz wichtige Werte an der Stelle. Und dann lass uns doch mal zur vierten gehen. Wenn ich mich recht entsinne, war das die Beziehungsebene, ja?
An der Stelle. Genau, richtig. Ja, das ist der soziale Bezug. Und hier geht es um den sozialen Kontakt zu anderen Menschen und einer Gruppe. Wichtig ist hier, ich hab ein bisschen gebraucht, um zu unterscheiden zwischen Status und sozialer Bezug. Weil beides ist ja irgendwie in dem sozialen Bereich. Das, was der Unterschied ist, ist, dass der soziale Bezug noch einen Schritt vorher ist. Also ich habe einfach den Wunsch, soziale Kontakte zu haben. Und wenn ich soziale Kontakte habe, dann geht es sozusagen um die relative Bedeutsamkeit in einer Gruppe und beziehungsweise auf mich selbst bezogen. Aber dieser soziale Bezug ist einfach dieses, ich möchte, dass Menschen mich sehen, dass ich Menschen sehe, dass ich nicht alleine bin. Und da geht es darum, dass ich weg von dieser Einsamkeit komme und hin zur Gemeinschaft. Das ist eigentlich sozialer Bezug.
Und auch hier wieder die Frage, ja, wie kann man das in der Kultur konkret als Führungskräfte dann auch etablieren?
Ich denke, ganz entscheidend ist hier auch nochmal zu verstehen, dass jeder soziale Kontakt irgendwo auch eine kleine Bedrohungsreaktion auslöst. Das heißt, wenn ich jemanden treffe, den ich vorher nicht gekannt habe, besteht immer die kleine Gefahr, oh, es könnte mir gefährlich werden. Vielleicht will der oder die mir was Böses. Und allein schon das zu wissen ist wichtig. Und es gibt auch einen Mechanismus bei uns im Gehirn, dass wir innerhalb von kürzester Zeit einschätzen können, ob wir jemanden sympathisch oder nicht sympathisch finden. Und diese Einschätzung ist sozusagen für den sozialen Kontakt der erste wichtige Schritt. Und das heißt, wenn wir das schon mal wissen, dann kann man damit auch gezielt arbeiten. Also wenn Führungskräfte wissen, okay, am Anfang kann es diese kleine Bedrohungsreaktion geben, wie schaffen wir die Umgebung? Arbeiten wir beispielsweise mit Workshops? Wie können wir sozusagen gegensteuern? Und hier das Stichwort ist tatsächlich Kooperation. Also wie können wir dafür sorgen, dass die Leute sich untereinander wohlfühlen und sich auf Augenhöhe begegnen? Und eine weitere Sache, die man machen kann, ist, dass man mit Begrüßungsgesten arbeitet und dass man auch einfach sich namentlich vorstellt und sagt, okay, so, das sind wir, so heißen wir, lass uns das gemeinsam angehen. Und gemeinsam ist auch der dritte Punkt. Und zwar, wenn wir Gemeinsamkeiten entdecken und das Gefühl haben, ja, die Menschen gehören zu unserem Stamm, sage ich jetzt mal, dann löst das wieder Oxytocin aus. Und das ist sozusagen dieses wohlige Gefühl, wenn wir mit jemandem zusammen sind. Und dadurch entsteht dann diese Kooperation, Vertrauen und wir können uns sozusagen in diese soziale Begegnung geben, ohne dass wir die ganze Zeit diese Angst haben, oh, was, wenn er mir gefährlich werden könnte oder sie.
Oxytocin, das Bindungshormon, ja, was genau dann immer ausgeschüttet wird, wie du es gerade beschrieben hast. Und elementar wichtig, ja, für unser nicht nur Wohlbefinden, sondern auch für unsere Leistungsfähigkeit mal wieder an der Stelle. Ja, wunderschön. Und ich habe gerade nur so die Idee und frag dich gerade raus, was du davon hältst, aber du hast von Stamm geredet, ja, vielleicht ist es auch super, dem Team einen Namen zu geben oder geben zu lassen, also selbst entwickeln zu lassen.
Ja, genau. Ja.
Super.
Es ist genau diese Richtung, also dass man wirklich hin zu diesem Gemeinschaftsgefühl und du hast eben schon mit Oxytocin, mit der Bindung, das hast du schon angesprochen und genau das wollen wir hier schaffen. Also wir wollen weg davon, oh, das ist irgendwie unbekannt, gefährlich, hinzu, ich kann mich darauf einlassen, ich habe Wertschätzung, ich habe Vertrauen, Kooperation. Genau, ja.
Cool. Und einen haben wir noch, richtig?
Ganz genau. Und zwar ist das die Fairness, das ist die fünfte Säule. Und dahinter ist das Bedürfnis, dass wir eine gerechte Behandlung erfahren wollen. Wir wünschen uns Gerechtigkeit im sozialen Kontext. Wir haben das nicht gerne, wenn eine Person bevorzugt wird, während die andere nicht bevorzugt wird und das Ganze total willkürlich ist. Also wichtig ist hier, gibt es transparente Standards, an denen wirklich auch gemessen wird, ob jemand belohnt wird oder nicht. Und weg von dieser Vetternwirtschaft hin zu wirklich ganz, ganz offenen, klaren Umgangsformen, wo jeder weiß, okay, das ist hier gerecht. Das kann ich so akzeptieren, hier fühle ich mich wohl.
Wenn das die Erwartungen dann sind von uns als Menschen, als soziale Wesen, ja, wie kann ich mir das genau vorstellen und wie kann ich vor allem dieses Bedürfnis oder die Bedürfnisse dahinter dann auch erfüllen und befriedigen als Führungskraft?
Ganz entscheidend den ersten Punkt mit den Erwartungen, den du angesprochen hast. Das ist laut David Rock absolut entscheidend, weil am Ende geht es um Erwartungsmanagement und es geht darum, das, was ich im Vorfeld sage, das, was ich im Vorfeld verspreche, dass ich das auch einhalte. Im sozialen Kontext. Also wir bewegen uns hier im sozialen Kontext. Das ist wichtig dazu zu sagen. Das bedeutet, wenn ganz klar gesagt wird, wenn du diese Aufgabe erledigst, dann bekommst du einen Bonus. Dann wäre das sozusagen eine klare Erwartung, die man sozusagen messen kann. Und wo ich ganz klar weiß, erreiche ich die? Ja, erreiche ich die nicht? Nein. Wenn jetzt aber am Vorfeld gar nichts gesagt wird und auf einmal hört man, ah, meine Kollegin oder mein Kollege, der ist da ganz mysteriös befördert worden und eigentlich ist er doch gar nicht so leistungsstark und was ist da passiert, dann fehlt sozusagen am Anfang die klare Richtlinie, die transparente Erwartung Und das löst dann Ungerechtigkeit aus und greift unser Bedürfnis an. Und dieser Angriff sorgt für eine Bedrohungsreaktion im Gehirn. Und wieder sind wir sozusagen in dieser Spirale und verlieren sozusagen sowohl unser Wohlbefinden als dann auch unsere Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass das auch in der Kultur von Unternehmen verankert ist, dass ganz, ganz klar ist, hier sind unsere Erwartungen, hier sind unsere Ziele. Das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Vielleicht ganz kurz als Beispiel, hier nehme ich nochmal Google, einfach weil ich das gerade gelesen habe, weil ich das davon gehört habe. Bei Google ist es so, dass die gesamten Ziele, die werden im Vorfeld heruntergebrochen, und das gesamte Team kann diese Ziele einsehen. Das heißt, ich weiß genau, ob jemand performt, ob er besser performt als ich oder nicht oder schlechter performt. Und es ist ganz transparent und es ist ganz klar, okay, basiert auf einer auf Daten weiß ich, okay, wahrscheinlich ist diese Person geeignet, um eine Fachposition zu übernehmen oder auch nicht. Das heißt, alles ist offen und das ist sozusagen mit diesen Erwartungen gemeint, dass ich das einsehen kann im Vorfeld.
Ja, ganz spannend. Ja, Google arbeitet da ja mit dem sogenannten OKR-System.
Ja, Objectives, genau das.
And Key Results. Ja. Das nutzen wir auch sehr häufig bei uns. Ich bin übrigens auch OKR-Master, by the way, und mache das relativ häufig und sehe halt auch, wie sinnvoll und wichtig das ist, ja, auch gemeinsam mit dem Team an den Zielen zu arbeiten, sie zu erarbeiten und genau das auch so ja, zu diskutieren und darüber diese Transparenz zu schaffen, ja, und die Erwartungen zu managen unterm Strich, ja, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt so dieses gesamte SCARF-Modell uns nochmal so anschauen, wie würdest du sagen, wie kann man das Gesamtmodell in der Führung anwenden?
Das ist absolut wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Führungskräfte, überhaupt das SCARF-Modell zu kennen. Weil das zentrale Argument, was ich immer wieder auch in der Literatur gelesen habe, war, dass Führungskräfte das gar nicht böse meinen, aber aus Versehen diese Bedürfnisse angreifen. Und dann wird zum Beispiel da mal ein Statusbedürfnis unbewusst angegriffen oder es wird aus Versehen wird ein Fairnessbedürfnis angegriffen und auf einmal merken die Mitarbeitenden, dass sie sich unwohl fühlen, die Performance geht runter und das wird so eine negative Spirale. Das heißt, der erste Schritt, um es in der Führung anzuwenden, laut der Literatur, ist, sich dessen bewusst zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich mir diesen Modellen oder auch diesen 5 Säulen bewusst bin, dann kann ich auch ganz gezielt meine Strategie darauf auslegen und kann mir die Frage stellen, wo greife ich möglicherweise Bedürfnisse an? Wie kann ich mehr Raum geben? Wie kann ich den sozialen Bezug verbessern, den sozialen Kontakt stärker in den Vordergrund stellen? Oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass Mitarbeitende sich entwickeln können, dafür gewertschätzt werden, damit das Statusbedürfnis nach oben geht. Und das kann dann ganz gezielt auch im Vorfeld, ob das zum Beispiel beim Mitarbeitergespräch ist oder ich weiß nicht genau, vielleicht kann es auch in einem anderen Kontext angewendet werden, dass ich da im Vorfeld schon drüber nachdenke, was sind Punkte, die ich verbessern kann als Führungskraft.
Das heißt, ja, erster Schritt, Bewusstsein schaffen für das SCARF-Modell und auch für die Bedürfnislage, die da ganz neurobiologisch auch dahinter liegt. Was ist dann der zweite Schritt?
Der zweite Schritt ist die Emotionsregulation. Wir hatten das ja auch schon in einer vorherigen Folge, die könnt ihr euch gerne nochmal dazu anhören. Ganz kurz, James Gross hat ein Modell aufgestellt, ein Prozessmodell. Und es geht in diesem Prozessmodell darum, dass ich entweder die Auswahl der Situation beeinflusse, dass ich sie modifiziere, eine Neubewertung vornehme oder dass ich meine physische Reaktion verändere. Das ist so ganz grob gesprochen dieses Prozessmodell von James Gross. Und das SCARF-Modell kann bei dieser Emotionsregulation helfen, weil ich die Neubewertung ganz anders ansteuern kann. Das heißt, wenn ich in einem Meeting sitze und dieses Meeting ist für mich gerade furchtbar und ich komme danach raus und ich denke, ach furchtbar, ich bin wütend, blöd, gar nichts hat funktioniert und dann mit dem SCARF-Modell reflektiere und merke, oh, da wurde mein Statusbedürfnis angegriffen. Deswegen habe ich so reagiert. Das ist ja total menschlich. Klar, dass es so war. Das kann ich aber beim nächsten Mal, wenn ich das jetzt reflektiert habe und gelernt habe, möglicherweise schon im Vorfeld machen. Und kann mich, wenn ich das ein bisschen geübt habe, auch in solchen kritischen Reaktionen durch die Neubewertung sofort daraus regulieren. Das ist natürlich, wie es immer in der Psychologie ist, das bedarf Übung. Das klappt jetzt nicht von heute auf morgen. Es ist aber ein Ansatz, um ganz gezielt diese Emotionsregulation zu trainieren. Und das ist gerade für Führungskräfte, die auch unter so viel Druck und Anforderungen stehen, kann das ein großer Schlüssel sein.
Ja, ganz wichtig. Ne? Zweiter Schritt, Emotionsregulation. Sowieso insgesamt ja im Coaching sehr, sehr relevant. Wir verlinken das auf jeden Fall unten in den Beschreibungen. Also hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr möchtet. Und das Zweite, was ich da auch gehört habe, ist ja dieses, okay, es braucht halt Training und Übung, um das zu trainieren, diese Emotionsregulation, ja, über eine längere Zeit, auch mit seinem eigenen Trainingsplan. Da empfehle ich euch übrigens unsere Folge zur Neuroplastizität, wo auch ein guter Prozess drin ist, wie man die Gewohnheiten und auch diese Dinge, die man in der Emotionsregulation aufbauen möchte, dann Schritt für Schritt und langsam dann auch aufbaut. Vielleicht, Maja, ne, die verlinken wir auch. Dann habt ihr zwei Folgen, die ihr euch irgendwann gerne auch nochmal anhören könnt. Also sehr wichtig. Zweiter Schritt, Emotionsregulation. Wie geht's denn weiter?
Und der abschließende dritte Schritt ist dann die praktische Umsetzung. Das heißt, es ist wichtig, aus der Theorie wirklich in die Praxis zu kommen. Und hier ist es natürlich so, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders. Wie sind die Feinheiten, wie sieht die Kultur aus und dass ich als Führungskraft dann auch ganz gezielt das auf meine eigenen praktischen Bedürfnisse umsetze. Das kann beispielsweise in Workshop-Form kann das passieren, das kann aber auch in neuen kreativen Formen passieren. Also ein schönes Beispiel war so, dass bei einer Vorstandssitzung, dass da ganz gezielt auf diese Sicherheitskomponente eingegangen worden ist und es war von Anfang an die Strategie, wir haben keine Situation, wir sind im Change-Prozess, wir sagen den Mitarbeitenden aber, wie kritisch das ist und wir sind da transparent. Und dass das als praktische Umsetzung, als ein Beispiel dann gelten kann.
Sehr gut, der abschließende Schritt, die praktische Umsetzung, ja, immer wichtig für uns im Coaching und für auch häufig unser Coaching-Ziel, dahin zu kommen. Jetzt so, wenn wir das komplett betrachten, Marian, was würdest du denn sagen, was würdest du gern noch sagen, was wichtig ist?
Ganz, ganz wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, das SCARF-Modell ist kein Allheilmittel. Also es ist nicht so, ich habe das SCARF-Modell und alles verändert sich von heute auf morgen. Veränderungen sind schwierig, es ist kein einfacher Prozess und es ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, aus der Theorie in die Praxis zu kommen. Und dementsprechend ist das SCARF-Modell ein wichtiger erster Schritt, bedarf aber Training, bedarf Übung und es gibt nicht diese Erfolgsgarantie. Natürlich, irgendwo erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, aber am Ende hängt es davon ab, wie die Mitarbeitenden damit umgehen, wie die Führungskräfte damit umgehen und was wir aus diesem SCARF-Modell machen.
Sehr gut. Was wir aus dem Modell machen, bringt mich zu dem Tool-Gedanken. Vielleicht hast du noch das ein oder andere, was du zum Abschluss noch praktisch mitgeben möchtest und nochmal zeigen möchtest.
Was wir da gerne machen können, wären einmal diese 5 Säulen mit Fragen durchzugehen. Mhm. Also wenn du das möchtest, können wir es vielleicht an einem Beispiel durchgehen.
Ja, sehr gerne. Ich bin, wisst ihr ja, offen für alles. Und für jedes Coaching zu haben. Und ganz kurz, also das wären vielleicht auch Fragen, die man dann wirklich im Führungsalltag anwenden könnte, oder? Die man sich selbst als Führungskraft gut fragen kann oder halt in einem Coaching als Coach die Führungskräfte fragen kann?
Auf jeden Fall. Das ist eine Möglichkeit. Und auch hier ist wieder wichtig, das sind keine Fragen, die in Stein gemeißelt sind, sondern wichtig ist der Grundgedanke. Das heißt, wenn ich das SCARF-Modell theoretisch verstanden habe, dann kann ich das für mich adaptieren und verändern, damit ich die bestmöglichen Ergebnisse und Resultate bekomme.
Sehr gut.
Gut, dann lass uns doch einfach mal starten mit der ersten Frage zum Status. Und das ist die Frage, wo würdest du sagen, kannst du dich verbessern und dafür Wertschätzung bekommen?
Was mir da spontan einfällt für mich in meiner Selbstständigkeit als Coach, ja, wo ich auch andere dann wieder unterstütze, aber auch die Führungskraft für mich selber bin am Ende, ja, da mehr in die Aktion zu kommen, in Social Media mich zu zeigen, ja, Content zu produzieren, meine Webseite auszubauen, zu gestalten, vielleicht auch Blogartikel zu schreiben, also das ganze Wissen auch noch weiter zu teilen. Das ist was, wo ich gern besser werden möchte und dann hoffentlich auch Wertschätzung von den Menschen über die sozialen Medien zum Beispiel zurückbekommen kann. Ich weiß auch, dass da eine Falle drin sein stecken könnte. Also es gibt auch negatives Feedback. Nur ich finde halt auch in der Gemeinschaft, was man dann auch vielleicht dem einen oder anderen KlientInnen zeigt oder so, auch im Dialog, dass man diesen Inhalt nutzen kann, um dann direktes qualitatives Feedback auch zu bekommen.
Sehr schön. Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Was müsste für dich passieren, dass du dich selbst etwas sicherer fühlst?
Was mir da spontan einfällt, ist wirklich die Sachen, die ich dann von mir gebe, vielleicht auch vorher in kleineren Gruppen auszuprobieren, wo ich einen sicheren Rahmen habe. Also wir haben zum Beispiel so eine Community, ja, mit verschiedenen Klientinnen, die halt in einem geschützten Raum ist und einem Rahmen, wo ich dann Sachen ausprobieren kann, über die ich spreche oder auch schreibe. Und dann von einer kleineren Gruppe, die mich besser kennt, erstmal das Feedback bekomme, bevor ich es dann komplett öffentlich mache. Ja, das würde mir dazu einfallen.
Und was würdest du sagen, wie kannst du deine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen?
Das finde ich in dem Beispiel oder in dem Anliegen, was ich habe, gar nicht so schwer, weil am Ende ist das ja was Kreatives, ne? Ich schaffe Inhalte, ich übertrage Wissen und das ist für mich schon etwas, wo ich denke, okay, das ist meine Gestaltungskraft.
Ja, das ist auch genau das Beispiel für Autonomie, das selber was aufzubauen und selber der Chef zu sein und selber sozusagen das zu entwickeln, was man sich wünscht. Gutes Beispiel für Autonomie. Dann die nächste Frage. Was würdest du sagen, woran würdest du erkennen, dass der soziale Kontakt zu anderen Menschen für dich da ist?
Ja. Ja, das ist für mich auch wieder die Community, ja, mit anderen Menschen zusammen zu sein, als Gruppe zu wachsen und in Dialog zu sein, ne? Ob das in den Gruppencoachings ist, die wir machen oder in den Trainings, die ich dann geben darf und auch natürlich in den 1-zu-1-Sitzungen, ja, da spüre ich schon eine große soziale Verbundenheit, auch trotz des professionellen Kontexts.
Und abschließend zur Fairness. Wie würdest du sagen, müssten für dich interne Standards aufgebaut sein, damit du dich richtig wohl und sicher fühlst?
Was meinst du mit internen Standards?
Interner Standard, damit ist eigentlich gemeint, was sind deine eigenen Regeln? Also nach welchen Regeln möchtest du leben und dein Team führen? Dein Team und dich natürlich.
Mein inneres Team als Selbstständiger vielleicht auch.
Ja, genau.
Ja. Interessant, weil das rattete gerade so bei mir und ich dachte dann so, ah, okay, wie mache ich das denn für mich selbst? Aber es ist ja logisch, ja, auch für mich in meinem inneren Team ist das sehr, sehr wichtig und vielleicht fehlt es auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke an der einen oder anderen Stelle und zu sagen, okay, Belohnung und Bestrafung fällt mir da ein, ne, was du schon gesagt hast, ja. Wie kann ich denn dann auch mich wertschätzen mehr und das mir auch zeigen, wenn ich was geleistet habe, also grundsätzlich Selbstakzeptanz, aber auch wenn ich was geleistet habe, mir dann auch was Gutes zu tun. Und was ich gerade so gedacht habe, ist ja, wenn ich meine Social Media Woche zum Beispiel geplant habe und sie da liegen habe, dann gönne ich mir eine Massage oder sowas, ja. Also das wäre was mir gefallen würde.
Sehr schön, das waren die 5 Fragen. Wichtig auch hier wieder, es geht darum, das Modell zu verstehen und dann zu adaptieren und zu gucken, wo kann ich für mich selbst die größten Resultate erzielen? Wie müssen die Fragen für mich sein, dass ich etwas tiefer komme und das wirklich in den Alltag umsetzen kann?
Ja, vielen lieben Dank, das wirkt gerade bei mir noch nach. Aber das sind wirklich wunderbare Erkenntnisse. Danke, dass du die geteilt hast. Und ja, wir hoffen natürlich, dass sie euch, liebe Zuhörenden, auch inspiriert haben und dass ihr sie für euch anwenden könnt, ob als Führungskraft oder Coach, Coachin. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, ja, ganz wichtig, unsere soziale Wertschätzung vielleicht auch anhebt und das Gefühl, dass wir hier gute Sachen machen und die Sachen, die vielleicht noch besser werden können, dass ihr uns auch darauf hinweist, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Schreibt uns eine Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr unten lesen könnt oder über Instagram findet ihr uns, liked uns, kommentiert fleißig, das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Danke fürs Hören. Ciao.
Some memories stuck in my mind, they fill my eyes with wonder. Like a It's stone cold, that's in my heart, it shakes my soul like thunder.